Der RTDE Podcast. Die Meinung.
Das beste Angebot. Russlands Memorandum wird die Ukraine retten. In Istanbul legten Vertreter Moskaus und Kiews ihre jeweiligen Memoranden zu einer Beilegung des Konflikts vor. Russland hat konkrete Schritte auf dem Weg zu einem Frieden skizziert. Aber wird Selenskyj diesen Weg beschreiten? Falls er es nicht tut, dürften die russischen Bedingungen künftig härter ausfallen. Eine Meinung von Pjotr Akupow. Die Verhandlungen in Istanbul endeten mit der Aushändigung des russischen Memorandums mit den darin dargelegten Bedingungen für eine Friedensbeilegung des Konflikts an die ukrainische Seite, was als Hauptergebnis dieser Verhandlungen zu bezeichnen ist. Ja, genau, die Veröffentlichung des Memorandums Russlands war das wichtigste Ereignis dieser zweiten Verhandlungsrunde, denn das ukrainische Dokument enthält für Russland offensichtlich inakzeptable Bedingungen, die nicht einmal zu einem vorübergehenden Waffenstillstand, geschweige denn zu einer echten Friedenslösung führen könnten. Es genügt darauf hinzuweisen, dass darin das Verbot der Stationierung ausländischer Truppen auf dem ukrainischen Territorium als unzulässig bezeichnet und der Verzicht der Ukraine auf die NATO-Mitgliedschaft ablehnend verworfen wurde. Die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine hängt vom Konsens innerhalb des Bündnisses ab. Mit anderen Worten, das ukrainische Memorandum ist ein Memorandum zur Kriegsfortsetzung, im Gegensatz zu dem russischen, das konkrete Bedingungen enthält, unter denen eine Friedensregelung erreicht werden könnte. Wie lauten diese? Das Memorandum besteht aus drei Abschnitten. Der erste befasst sich mit den Parametern einer endgültigen Friedensregelung, der zweite mit den Bedingungen für einen Waffenstillstand und der dritte mit der Aufeinanderfolge der Schritte und die Fristen für deren Umsetzung zur Erfüllung der Bestimmungen der ersten beiden Abschnitte. Es ist sinnvoll, sich dem zweiten Abschnitt zuzuwenden, da seine Bestimmungen als Ausgangspunkt für alle weiteren Schritte dienen können. Russland schlägt zwei Optionen vor, im Rahmen derer ein Memorandum über einen 30-tägigen Waffenstillstand unterzeichnet werden könnte. Dabei sind auch die Fristen für die Umsetzung aller Bestimmungen und sogar das Datum für die Unterzeichnung eines endgültigen Friedensabkommens festgelegt. Die erste Option sieht den vollständigen Abzug der ukrainischen Streitkräfte und andere paramilitärischer Formationen aus dem Hoheitsgebiet Russlands vor, einschließlich der Volksrepublik Donetsk, der Volksrepublik Lugansk, der Gebiete Saporoschje und Cherson sowie deren Abzug auf eine von den Parteien vereinbarte Entfernung von den Grenzen gemäß den genehmigten Bestimmungen. Das heißt, die ukrainische Armee räumt das russische Territorium und mit Beginn ihres Abzugs tritt ein Waffenstillstand in Kraft. Da dieser einfachste Weg für Kiew derzeit kategorisch inakzeptabel ist, wurde eine zweite Option, die sogenannte Paketlösung, vorgeschlagen. Sie enthält 10 detaillierte Punkte. Diese umfassen alle Aspekte, vor allem diejenigen, die die militärischen Fragen betreffen. Dazu gehört das Verbot der Verlegung ukrainischer Streitkräfte, mit Ausnahme der Verlegung zum Zwecke des Abzugs, auf eine von den Parteien vereinbarte Entfernung von den Grenzen Russlands. Vermutlich ist damit gemeint, dass bereits im Rahmen der Verhandlungen, die unter den Bedingungen des Waffenstillstands stattfinden würden, eine Vereinbarung über die Übergabe der von der ukrainischen Armee besetzten Teile von 4 Gebieten Russlands erzielt werden sollte. Die weiteren Punkte beziehen sich auf die Beendigung der Mobilisierung und den Beginn der Demobilisierung, die Einstellung ausländischer Lieferungen von Militärgütern und ausländischer Militärhilfe, einschließlich der Bereitstellung von Satellitenkommunikationsdiensten und Nachrichtendiensten, den Ausschluss der militärischen Präsenz von Drittländern auf ukrainischem Hoheitsgebiet, die Beendigung der Beteiligung ausländischer Spezialisten an militärischen Operationen auf ukrainischer Seite sowie garantieren, dass Kiew von Sabotage und subversiven Aktivitäten gegen Russland und seine Bürger absieht. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, ein bilaterales Überwachungs- und Kontrollzentrum für die Einhaltung der Waffenruhe einzurichten. Diese Bestimmung steht bereits in direktem Zusammenhang mit der Kontaktlinie. Anschließend werden politische Bedingungen festgelegt. Amnestie für politische Gefangene und Freilassung der inhaftierten Zivilisten, Aufhebung des Kriegsrechts in der Ukraine und Festlegung des Datums für die Abhaltung von Präsidentschafts- und Werchowna Rada-Wahlen, spätestens 100 Tage nach Aufhebung des Kriegsrechts. Erst nach den Wahlen wird ein Abkommen zur Umsetzung der Bestimmungen des Waffenstillstandsabkommens unterzeichnet. Dies wird den Weg für ein Friedensabkommen ebnen, das zunächst durch eine rechtsverbindliche Resolution des UN-Sicherheitsrats beschlossen und anschließend von beiden Seiten ratifiziert werden muss. Wie sieht es mit den Fristvorgaben aus? Für die erste Phase, den Abzug der ukrainischen Truppen und die vollständige Umsetzung der Paketlösung, sind 30 Tage vorgesehen. Geht man davon aus, dass die Aufhebung des Kriegsrechts, die den Weg für Wahlen freimacht, nach dem ersten Monat des Waffenstillstands erfolgt, was eine weitere Verlängerung des Waffenstillstands ermöglichen würde, dann könnten die Wahlen in weiteren 3 Monaten stattfinden. Für die Bildung einer neuen Regierung wären dann noch 1 oder 2 Monate erforderlich. Insgesamt also 1/2 Jahr. In dieser Zeit könnten die Bedingungen eines Friedensabkommens ausgehandelt und anschließend unterzeichnet werden. Und während dieser gesamten Zeit würden natürlich keine Kampfhandlungen stattfinden. Und die Bedingungen, die als grundlegende Parameter des endgültigen Friedensabkommens bezeichnet werden, sind im ersten Abschnitt des russischen Memorandums dargelegt. Die stehen schon lange fest, aber es lohnt sich, die Kernpunkte nochmal in Erinnerung zu rufen. Die völkerrechtliche Anerkennung von 5 ehemaligen ukrainischen Gebieten als Teil Russlands. Hier gibt es nichts zu kommentieren, da diese Bedingung für den Abschluss jeglicher Vereinbarung mit der Ukraine von grundlegender Bedeutung ist. Die Neutralität der Ukraine, die nicht nur ihren Verzicht auf den Beitritt zu Militärbündnissen und Koalitionen beinhaltet, sondern auch das Verbot jeglicher militärischer Aktivitäten von Drittstaaten auf ihrem Territorium. Darüber hinaus müssen alle mit diesem Verbot unvereinbaren internationalen Verträge und Abkommen, das heißt alle in den letzten Jahren von Kiew mit westlichen Ländern geschlossenen Militärvereinbarungen, außer Kraft gesetzt werden. Und es dürfen keine neuen Vereinbarungen dieser Art geschlossen werden. Es ist auch erforderlich, den Status der Ukraine als Staat ohne Atomwaffen und andere Massenvernichtungswaffen zu bekräftigen, mit einem direkten Verbot der Einfuhr, des Transits und der Stationierung solcher Waffen auf ihrem Hoheitsgebiet. Außerdem muss die maximale Stärke der ukrainischen Streitkräfte und anderer militärischer Formationen sowie die maximale Anzahl von Waffen und militärischer Ausrüstung und deren zulässige Eigenschaften festgelegt werden. Die Forderung nach Auflösung ukrainischer nationalistischer Formationen innerhalb der ukrainischen Streitkräfte und der Nationalgarde gehört eher zu den politischen Bedingungen, ebenso wie das Verbot der Heroisierung und Propaganda von Nationalsozialismus und Neonazismus sowie die Auflösung nationalistischer Organisationen und Parteien. Auch die Forderungen, die Rechte, Freiheiten und Interessen der russischen und russischsprachigen Bevölkerung in vollem Umfang zu gewährleisten, sowie der russischen Sprache den Status einer Amtssprache zu verleihen, wurden nicht vergessen. Überdies sollten die Beschränkungen gegenüber der ukrainischen orthodoxen Kirche aufgehoben werden. Keine Reparationsforderungen, Verzicht auf gegenseitige Ansprüche im Zusammenhang mit den während der Kampfhandlungen verursachten Schäden und gegenseitige Aufhebung der Sanktionen und Verbote zwischen den beiden Ländern. Und als Folge all dessen die schrittweise Wiederaufnahme der diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen einschließlich des Gastransits, des Verkehrs und andere Verbindungen auch mit Drittstaaten. Mit anderen Worten, Russland schlägt konkrete Schritte für eine Friedenslösung und sogar Bedingungen für die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern vor. Wird Selenskyj so etwas jemals unterschreiben, nicht nur einen Vertrag, sondern sogar ein Memorandum über einen Waffenstillstand? Das bleibt abzuwarten, denn ein Memorandum dürfte von einem Vertreter der derzeitigen Regierung unterzeichnet werden, während ein Vertragsabschluss nur durch einen neuen ukrainischen Präsidenten möglich wäre, selbst wenn dies erneut Selenskyj sein sollte. Das heißt, auf dem Weg zu einer Friedensvereinbarung muss nicht nur ein Waffenstillstand vereinbart, sondern auch Wahlen abgehalten werden. Will der Großteil der ukrainischen Bevölkerung keinen Frieden zu solchen Bedingungen? Dann fragen wir sie doch einfach. Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, vorausgesetzt, dass echte Oppositionskandidaten zugelassen werden, wären gleichzeitig die zuverlässigste Umfrage zu diesem Thema. Die Weigerung, die Wahlen abzuhalten, würde nur eines bedeuten: Selenskyj will keinen Frieden, sondern Krieg. Er braucht einen Krieg, den er mit massiver Unterstützung des Westens weiterführen will. Und indem er darauf setzt, Russland innerlich zu destabilisieren, uns zu zermürben, zu verwirren oder sogar zu zerstören. In Wirklichkeit aber verurteilt er seine Mitbürger zu neuen Leiden und Verlusten, und zwar sinnlosen, wenn man von dem gesetzten Ziel ausgeht. Russland wird nicht zerfallen und nicht zurückweichen, und die Ukraine wird beim nächsten Mal, wenn die aktuellen Verhandlungen scheitern, noch härtere Bedingungen erhalten als jetzt. Und am Ende wird sie diese trotzdem akzeptieren müssen, es sei denn, sie zieht den Übergang in einen neuen Ruin, also einen groß angelegten Bürgerkrieg, dem Frieden mit Russland vor. Bei allem Mitleid mit der ukrainischen Bevölkerung sind Russland beide Varianten recht. Der letzte Ruin endete mit der Wiedervereinigung von Veliko und Malorussia, Großrussland und Kleinrussland.
Das war der RTDE-Podcast.